Herzlich willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott.
Herzlich willkommen von meinerseits gleichfalls. Gottes Segen wünsche ich euch miteinander, jedem Einzelnen. Auch die am Livestream zuschauen, seid ganz herzlich willkommen in unserer Mitte. Ja, wir haben heute den dritten Advent. Es geht ja meistens Leuten so, wenn man so ein bisschen älter wird, man sagt ja sehr oft den Spruch, wie schnell die Zeit vergeht. Aber vielleicht sagen es manchmal Jüngere von euch auch schon. Es ist aber wirklich verwunderlich, wie schnell die Zeit vergeht. Wir hatten doch gerade Advent. Vom letzten Jahr. Es ist unwahrscheinlich schnell. Ich merke es immer von Sonntag zu Sonntag, wie schnell die Zeit doch geht. Ganz, ganz schnell vergeht die Zeit. In gewisser Weise vergeht dann auch schnell ein Menschenleben. So ist das tatsächlich. Advent heißt ja auch Ankunft, das wissen wir. Und einmal ist die Ankunft von Jesus Christus prophezeit worden im Alten Testament, dass er kommen wird auf diese Welt, dass er durch die Jungfrau Maria empfangen wird, dass er der Sohn Gottes ist, der aus der Ewigkeit zu uns kommt, dass er für die Schuld am Kreuz stirbt, dass er aufersteht. All das ist prophezeit im Alten Testament und es ist so gekommen. Und noch viel stärker, und Bibelgläubige wissen das, die vertraut sind mit der Bibel, noch viel stärker ist eigentlich noch vorhergesagt, dass Jesus ja wiederkommen wird. Das ist ein Thema, was immer wieder in der Bibel kommt. Jesus wird wiederkommen. Ich weiß nicht, wie es den Einzelnen geht. Also wie gesagt, ich bin ja mit 18 gläubig geworden. Für mich war maximal überhaupt Jesus eine historische Figur, die gelebt hat. Aber die hat nichts zu tun mit, dass er Sohn Gottes ist oder Erlöser. Hätte man mir gesagt, der kommt mal wieder, der hätte ich das noch märchenhafter empfunden. Weil ich sagte, wieso soll ein Wanderprediger, so hätte ich ihn damals gesehen, wie kommt er nochmal wieder? Nun, die Bibel ist sehr klar, Jesus ist der Herr, der Herr, der König, der Könige, er kommt wieder und das Leben, wie wir es jetzt haben, wird einer anderen Form da sein. Die Bibel spricht sehr klar über die Wiederkunft Jesu. Jesus selbst spricht sehr oft darüber. Er selber spricht sehr oft darüber. Er hat auch zu seinen Jüngern einmal gesagt, ich gehe hin, er redet dann nach seiner Auferstehung, euch eine Stätte zu bereiten, aber ich komme wieder und werde euch zu mich holen, damit ihr da seid, wo ich bin. Das ist nur eine von vielen, vielen Stellen. Und es ist für Christen schon wichtig, immer wieder diese Wiederkunft Jesu vor Augen zu haben. Schaut, die Zukunft, sagte jemand mal, prägt uns mehr als jede andere Zeit. Ich würde mal sagen, so die Vergangenheit prägt auch noch ganz schön. Das ist Ermessenssache. Aber die Zukunft prägt enorm, wenn ich das Bild, was ich von der Zukunft habe, prägt mein Jetzt. Schaut, wenn angenommen, letzte Woche hat mir jemand gesagt, Christoph, ich habe da ein Lotto gewonnen und was soll ich mit dem ganzen Geld? Du kriegst die Hälfte ab, ich habe 4 Millionen gewonnen, du kriegst 2 Millionen. Ich gebe sie dir am 1. Januar. Diese Information, wenn ich sie denn glaube und es auch stimmt, die wird meine Gegenwart enorm prägen. Wenn die Restaurants offen wären, hätte ich gesagt, Mensch, wer will, kommt mit, ich lade euch ein. Ich würde mir sagen, Mensch, der ist ein großzügiger Pastor. Wirklich, ich nur plötzlich weiß, dass das viel Geld kommt. Ich würde sofort ein paar Sachen bei uns im Haus machen, wo ich sage, es muss schon lange mal gemacht werden. Meine Gegenwart wird enorm beeinflusst, weil ich weiß, was in die Zukunft kommt. Die Zukunft prägt uns enorm, wenn wir wirklich wissen, was kommt und wenn wir das glauben. Und die Bibel spricht davon, dass Jesus wiederkommt. Und wenn wir das glauben und verstehen, dann macht das was mit uns im Jetzt. Mit uns Menschen im Jetzt prägt das enorm, wenn wir es wirklich glauben. Und im Zusammenhang mit der Wiederkunft Jesu wird auch gesprochen von dem Wort Entrückung. Das ist so ein typisch christliches Wort wieder. Hätte ich auch null gekannt mit 18 Jahren. Entrückung, die Bibel sagt, wenn Jesus wiederkommt, wenn die dann noch lebenden Gläubigen, und vielleicht erleben wir es, wir wissen es nicht genau, die werden dann ihm entgegengerückt Und gleichzeitig, wenn die Toten auferstehen, also irgendwie enorm gewaltige Sachen, die passieren. Jesus kommt wieder, Menschen, die dann leben, an ihn glauben, werden ihm entgegengerückt. Und die toten Gläubigen, die bis dahin in den ganzen 2000 Jahren Kirchengeschichte gestorben sind, im Glauben an Jesus, werden auferstehen. Ein Ereignis. Und ich dachte, es ist doch mal gut, dass das nicht alles so nebulös ist, mal konkret anzuschauen, was passiert denn wirklich in dem Moment? Und wir möchten uns mal einen Text anschauen, wer will, kann mit aufschlagen, im 1. Thessalonicher Brief, ist also im Neuen Testament, das an eine Gemeinde in Thessalonich, in Griechenland, darum heißt es 1. Thessalonicher, Kapitel 4 und dort Vers 16. Und der Paulus hatte Leute in der Gemeinde dort, die haben einige Angehörige verloren. Und die waren sehr traurig, dass sie die Angehörigen verloren haben. Ist man ja meistens auch. Mancher ist vielleicht noch mal froh, wenn der eine oder andere Angehörige nicht mehr da ist. Aber grundsätzlich ist man ja traurig, dass der Angehörige, wenn man gute Beziehung zumindest hatte. Und Paulus sagt dann, Mensch, die haben was vergessen. Es gibt doch eine Auferstehung. Ist doch ein Grundelement des christlichen Glaubens. Und dann erzählt er denen was drüber. Und wir wollen uns das mal konkret anschauen. In 1. Thessalonicher 4, Vers 16 sagt der Apostel Paulus, und er spricht dort über die Wiederkunft auch. Ich sag mal ab Vers 15, vielleicht passender. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben, scheinbar ging Paulus noch davon aus, dass er das erlebt, oder er spricht nur für alle Gläubigen aller Zeiten, je nachdem. Und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen, also die verstorbenen Gläubigen, nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden, in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So, das ist dieses klassische Wiederkunft Jesu und Entrückung. Und Paulus sagt einen interessanten Satz am Anfang. Er sagt, er fängt an, ich will euch nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen. Es ist schon interessant, dass die Gläubigen, wenn jemand im Glauben an Jesus stirbt, in der Glaubensverbindung zu Jesus Christus als den, der mein Erlöser ist, wenn der stirbt, ist er eigentlich entschlafen. Also wenn ich heute sterben sollte, das gehe ich nicht von aus, weil er weiß das schon genau. Wenn es so kommen sollte, dann könnt ihr bitte sagen, nächsten Sonntag, für die nicht da waren, Christoph ist entschlafen. Dann denken die, ja, ist er jetzt im Koma wegen Corona oder was? Sagst du, nein, der ist entschlafen, im Sinne der Bibel gestorben. Die Bibel sagt bei Gläubigen, dass sie entschlafen. So, und Paulus sagt das so und dann spricht er von den Toten, die auferstehen, da komme ich gleich zu. Aber jetzt nochmal folgend, das wäre nochmal eine wichtige Frage. Es bewegt auch immer wieder Gläubige. Was passiert, wo komme ich in dem Moment, wo ich sterbe, wo lande ich da eigentlich? Ich meine, jetzt vor der Wiederkunft Jesu, sind ja nun 2000 Jahre Kirchengeschichte, viele christusgläubige Menschen sind die ganze durch die Jahrhunderte gestorben. Wenn ein Mensch, der an Jesus glaubt, stirbt, in dem Moment, wo er stirbt, wo landet er dann eigentlich? Beziehungsweise überhaupt mal die Frage, Menschen, auch die noch nicht in der Christusverbindung sind, glauben an Jesus, was passiert mit ihm, wenn er stirbt? Die Bibel ist da sehr klar. So, wenn jemand stirbt, der noch nicht gläubig an Jesus ist, und die Frage des Todes ist schon eine wichtige Frage, das kommt auf jeden zu, oder Entrückung, ja. Wenn ein Mensch, der noch nicht an Jesus glaubt, stirbt, der noch nicht in der Glaubensbeziehung zu Jesus ist, der nicht seine Erlösung am Kreuz für sich angenommen hat, Vergebung der Sünden, wenn der stirbt, sagt die Bibel, kommt er in den Hades. Hades ist das Totenreich von der Bibel. Das heißt, auch heute werden viele Menschen sterben in Deutschland und auf der Welt. Man sagt, pro Tag sterben 2700 Menschen im Durchschnitt in Deutschland. So, und der Mensch, wenn der stirbt, kommt in den Hades, in das Totenreich. Und das ist leider von der Bibel her schon, im Neuen Testament bezeichnet, auch schon ein Ort der Qual, des Schmerzens. Im Alten Testament war es noch so, wenn da auch Gläubige gestorben sind, die mit dem Gott Israels verbunden waren, da gab es so etwas wie zwei Räume im Hades. Ein Teil des Hades, wo keine Qual war, wo die Gläubigen aufbewahrt waren, und ein anderer Teil des Hades, wo sozusagen Qual war. Im Neuen Testament gibt es für den Christusgläubigen, der stirbt, gar nicht mehr den Hades, da komme ich gleich drauf. Also wenn jemand ohne Jesus stirbt, dann landet er erstmal im Totenreich. Und so lange, bis dann einmal die Bibel sagt, es kommt das Gericht vor Gottes Thron. Aber in diesem Gericht wird zumindest so gut wie gar nicht mehr entschieden, ja, komme ich jetzt doch noch im Himmel, sondern dann ist das schon die Entscheidung, ob ich in der Ewigkeit bei Gott bin, treffe ich hier auf Erden, ob ich Ja sage zu Jesus. Ohne seine Vergebung kann ich vor Gott nicht bestehen. Die Bibel ist sehr klar da. Wenn ein Gläubiger stirbt, an Christus gläubig, dann ist er sofort in Gottes Gegenwart. Sofort. Sobald der Tod umkippt, ist er sofort in Gottes Gegenwart. Jetzt kommt natürlich der Punkt, jetzt wird man sagen, Moment, aber die Bibel, wir haben es doch gerade gelesen, sagt, die Toten in Jesus, in der Verbindung zu Jesus, werden auferstehen, erst wenn Jesus wiederkommt. Du sagst doch jetzt, Christoph, die sind sofort bei Jesus. Die sind doch gar nicht auferstanden. Und hier muss man wissen, wenn die Bibel von Auferstehung der Gläubigen redet, meint sie den neuen Körper, den wir bekommen. Davon spricht sie. Aber wenn ich sterbe, bin ich sofort bei Jesus. Und zwar, wie soll ich das mal bezeichnen, in einem geistlich-seelischen Zustand. Du sagst, das ist komisch. Ich lese dir mal die Bibel vor. Offenbarung 6, Vers 9. Da sieht das letzte Buch der Bibel, der Apostel Johannes schaut in den Himmel. Er hat 90 nach Christus gelebt. Und sieht dort Folgendes am Altar Gottes. Das ist so ein Bild. Und als es das fünfte Siegel öffnete, also das Lammbild auf Jesus, sah ich unter dem Altar, jetzt hört man gut zu, die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren um des Wortes Gottes willen. Johannes schaut in den Himmel und er sah Menschen, die um Jesu willen getötet wurden. Aber hört mal, was da steht. Ich sah die Seelen derer. Er hätte auch sagen können, ich sah die für Jesus gestorben sind. Er sagt, ich sah die Seelen derer. Den neuen Leib haben sie noch nicht. Ähnlicher Vers Hebräer 12, Vers 23. Da sagt der wahrscheinlich Apostel Paulus, wenn man zum Glauben an Gott gekommen ist, an Jesus, habe ich noch zu mehr Dingen Verbindung als an Anführungsstrichen nur Gott. Er sagt, ihr seid zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben ist, gekommen, und zu Gott, dem Richter über alle, und jetzt kommt's, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Es sind die Leute, die vom Alten Testament gläubig an Gott gestorben sind. Und er sagt, ihr seid zugetreten zu Gott und bei Gott sind die Geister der vollendeten Gerechten. Er hätte auch sagen können, die vollendeten Gerechten. Nein, er sagt die Geister, wie der Vers davor. Er sah die Seelen derer. Das heißt, wenn ein Christ stirbt, durch alle Jahrhunderte hindurch, oder heute werden ja auch Christen sterben, gar keine Frage, viele werden weltweit irgendwie sterben, dann ist er sofort bei Gott, aber ohne neuen Leib. Jetzt sagt man vielleicht, ist das schön? Wie soll ich mir das vorstellen? Schwebe ich da irgendwie rum? So, ist das so nebulös? Ich muss mich doch sehen können und so. Also, Paulus sagt einmal, ich habe Lust, jetzt schon abzuscheiden, zu sterben und bei Christus zu sein. Das ist eigentlich doch fast besser als Leben. Und er hatte nicht die Sorge, ich bin dann ein wirbelloses, nebeliges Etwas. Er wusste, es ist absolut stark, wenn ich jetzt sterbe, ich bin bei Jesus zu Hause. Und du kannst wissen, es wird gut und passend und richtig sein, auch wenn ich nicht genau weiß, wie man sich in welcher Form das so vorstellen soll. Aber die Bibel ist da sehr klar. Sehr, sehr klar. Also, das passiert, wenn ein Christ stirbt, er ist sofort bei Gott. Das hängt sicher auch damit zusammen, oder das können wir auch erkennen, als Jesus zu dem Schächer am Kreuz sagt, heute noch sage ich dir, der neben ihm hing, heute noch sage ich dir, du wirst mit mir im Paradiese sein. Und übrigens, das Das haben die Zeugen Jehovas oder andere Gruppen manchmal so gewollt, dass sie sagen, naja, das heißt ja nicht, dass der heute sofort mit Jesus im Paradies ist, wenn der stirbt neben ihm, sondern Jesus sagt, heute sage ich dir, Komma. Also erstens, im Griechischen gibt es keine Kommas, das gibt es gar nicht. Und außerdem ist das komisch, wenn Jesus sagen würde, heute sage ich dir, du wirst mal mit mir im Paradies sein. Dann sagt man es einfach. Ich sage ja auch nicht, wenn ich jemand irgendwie sage, ich will mich nächste Woche mit dir treffen, ich komme zu ihm hin und sage, heute sage ich dir, nächste Woche will ich mit dir treffen. So redet man nicht. Sondern wenn Jesus sagt, heute sage ich dir, oder ich sage dir heute, so steht's da, du wirst mit mir im Paradies sein. Er meinte noch, heute noch. Sobald man stirbt, ist der Gläubige bei Jesus. Der hat sich auf den letzten Moment bekehrt, dieser Mann am Kreuz. Ist immer Hoffnung für Leute, die Verwandte haben. Man kann sich im letzten Moment zum Glauben an Jesus kommen. Es ist ein Trost für uns. Aber da ist die Bibel klar. Ich lese jetzt nochmal den Vers 16, weil da was steht, wie denn die Auferweckung sein wird. Nochmal 1. Thessalonicher 4. Denn der Herr selbst, also heute ist so ein bisschen Bibelarbeit. Man sagt ja Sonntagmorgen, sagt man den Pastoren, lasst das lieber. Sonntagmorgen nicht zu viel Bibelarbeit. Ich habe jetzt keine Angst, dass ihr eine Bibelvergiftung bekommt. Und in gewisser Weise ist das auch mal okay, aber man darf nicht überfordern. Ich habe auch vom Vormittag Gottesdienst einiges gekürzt. Denn der Herr selbst, ich sage es nochmal, wird, wenn der Befehler geht, die Stimme des Erzengels kommt, herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Also er sagt, wenn Jesus wiederkommt, bevor die Lebenden ihn entgegengerückt werden, kurz davor, das kann ein paar Sekunden sein, keine Ahnung, werden die Toten zuerst auferstehen und sie werden einen neuen Körper bekommen. Ich stelle es mir nicht so vor, dass die aus, weil sie ja schon bei Gott sind, sie sind ja schon bei Jesus, ich stelle es mir nicht so vor, dass das Grab aufgeht, was ich hier, also Friedhof Ravensburg oder wo auch immer, und dann geht der Friedhofgärtner da durch und plötzlich so, boah, geht das Ganze auf wie ein Horrorfilm. Sondern, ich glaube eher, es meint einfach, sie kriegen, indem man wiederkommt, kriegen sie zuerst oder sie kriegen einen neuen Leib und werden eingereiht, irgendwie in dem Moment in die Mitte der Gläubigen, die leben und werden zusammen dem Herrn entrückt. Gott weiß, wie er es macht. Die Bibel erklärt nicht immer ins Detail alles, wie was zu verstehen ist. Gott ist ja auch Gott. Was interessant ist, was ich euch sagen möchte, was auch interessant für uns und wichtig für unser Leben ist, diesen neuen Leib, den man bei der Auferstehung bekommt oder auch bei der Entrückung, für die leben, dieser neue Leib ist eine Verwandlung deines jetzigen Leibes. Es ist nicht ein vollkommen anderer Körper von außen. Die Bibel sagt, es ist eine Verwandlung. Ja, das heißt, wenn Jesus wiederkommt, die leben, die werden ihm entgegengerückt und in einem Moment verwandelt und ihr Körper wird passend sein für die Ewigkeit. Und die Toten, die leben, die Toten, die bei Gott schon die Jahrhunderte sind, auch ihr schon lange alter Körper wird in einem Moment verwandelt. Ich lese euch mal vor, das lese ich sonst auf Beerdigungen nur, aber man kann es auch im Gottesdienst lesen. 1. Korinther 15, es ist ja auch so, diese Texte sind ja auch nicht speziell für Beerdigung. Steht ja nicht in der Bibel, Worte für Beerdigung. Sondern Paulus spricht über die Auferstehung und wir gucken uns das mal an. 1. Korinther 15, Vers 51. Geht es auch um Entrückung und Auferstehung. Schaut mal, 1. Korintherbrief, Kapitel 15, 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, also er sagt, es gibt eine Entrückung, wir werden aber alle verwandelt werden. Sowohl die Toten, die auferstehen, als die Gläubigen, sie werden verwandelt werden. Und zwar plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Interessant, dass hier verwandelt werden steht. Und Paulus hatte mit den Korinthern so ein Gespräch gehabt, die Gemeinde. Weil da haben einige gesagt, an Jesus glauben wir schon. Aber Totenauferstehung, das glauben wir doch nicht. Müsst ihr euch vorstellen, die haben nicht geglaubt, dass Toten auferstehen. Und Paulus sagt dann, Leute, Und da sagen die, das können wir uns gar nicht vorstellen. Wie soll denn das funktionieren, Tote auferstehen? Und dann gebraucht Paulus ein Bild aus der Natur und da kommen wir auch zur Verwandlung. Und er sagt dann in Vers 36, Kapitel 15, und er geht so ein bisschen hart ins Gericht mit denen, weil die sagen, ja, wie soll das passieren? Und er fängt so an, Vers 36. Du Gedankenloser, ich glaube, die alte Elberfelder sagt, du Narr, aber das ist netter, du Gedankenloser. Was du sehst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Also er kommt jetzt aus der Botanik oder sozusagen. Und was du siehst, das ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, etwa vom Weizen oder von einer anderen Saat. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er gewollt hat, und zwar jeden Samen seinen besonderen Leib. Er sagt, Leute, alles, was ihr seht an Pflanzen, das ist mal gesät worden. Und das, was dabei rauskommt, ist das Produkt der Saat. Aber das Grundmaterial der Saat ist in der Pflanze drin. Und so vergleicht er die Auferstehung der Toten und er sagt dann Folgendes in Vers 42, so auch mit der Auferstehung der Toten, es wird gesät in Verweslichkeit und auferweckt in Unverweslichkeit. Er sagt, Gott wird, und jetzt wird's heiß, da muss man viel Glauben mitbringen, aber für mich ist gar kein Problem, weil Gott ist alles möglich. Gott wird in gewisser Weise das alte Material, die alte Materie nehmen, wie auch immer, und aus dem etwas Neues schaffen. Eine Umwandlung. Wisst ihr, was das auch heißt für die Auferstehung? Manchmal fragen sich Christen, wenn ich in den Himmel komme, werde ich dann die anderen Leute erkennen? Also wenn ich in den Himmel komme, und Manfred ist, mal gucken, weiß nicht, wer von uns eher, muss man, aber gut, wir sind ja fast gleich alt, ne? Also das, Manfred Knechts aus unserer Gemeinde hier und wir den neuen Leib dann später haben und ich gehe da spazieren und Manfred kommt mir entgegen und manche denken, ich werde das gar nicht merken, dass das Manfred ist. Er sei denn, er hat ein Namensschild, Manfred Knecht, aber das ist ziemlich unwahrscheinlich. Denken manche, okay, der neue Leib, das wird eben, die Bibel sagt, wir werden einen verherrlichten Körper haben, ohne Krankheit, ohne Schmerz, ohne all die Nervpunkte und Schwachheiten im Leben. Und manche denken, okay, wir werden alle so engelsmäßig aussehen, so geklontes Gesicht, alle das gleiche Christengesicht in Ewigkeit. Und ganz, wisst ihr was, die Bibel macht deutlich Nein. Ich bin mir ganz klar von der Bibel, wegen der Verwandlung, gibt noch andere Stellen. Man wird klar kennen Christoph Kipping, man wird klar kennen Manfred Knecht. Mit Sicherheit, Jesus war 33, als er gestorben ist und die Bibel sagt einmal, er wird unseren Leib der Niedrigkeit, da kommt es wieder, Philipper 3, 21, er wird unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten, da haben wir es wieder, in seinen Leib der Herrlichkeit. Darum sagen viele, wir sehen alle aus wie 33, mag sein, kann schon sein. Also ich denke, auf jeden Fall haben wir keine Runzeln und Falten und all das und der Bauch ist auch weg und so weiter. Wirklich, es ist ein neuer Herrlichkeitsleib, aber nicht irgendwie geklont und alle mit dem gleichen, nichtssagenden Engelsgesicht. Die Persönlichkeit ist toll, man wird sich erkennen. Das sagt dir auch was für deinen jetzigen Leib. Der Leib von der Bibel her ist kein Kerker der Seele. Das kommt aus dem griechischen Denken. Natürlich ist der Leib schwach, er ist ein von der Sünde auch gefallener Leib, wie auch immer. Aber Gott hat dich geschaffen. Du bist auch das, was das Äußere, was man sieht. Und das bleibst du auch in gewisser Weise. Du bleibst das. Ich werde also nicht im Himmel kommen. Die Auferstehung kommt und ich gehe im Himmel vor den Spiegel und sage, oh, wer ist das denn? Oder ich plötzlich das Gesicht von Manfred. Es ist wirklich so, es ist eine Verwandlung und das zeigt uns auch im Heute, nimm das, wie du aussiehst. Ich meine, es ist nicht klar, wenn du sagst, ich bin viel zu dick und alles, ich muss mir Sport machen, das ist eine andere Ebene. Wir können alle an ein paar Stellschrauben was machen, aber das Grundsätzliche, wie Gott dich geschaffen hat vom Gesicht her, so hat Gott das gewollt. Und ich sage dir, so wird es bleiben. Ich sage manchmal, da bin ich aber unzufrieden. Ich möchte dazu was sagen. In der Bibel die Bibel macht deutlich, im Himmel gibt es keine Sünde mehr. Unzufriedenheit ist Sünde, also du wirst nicht unzufrieden sein. Außerdem wird das natürlich, das wird voller Herrlichkeit sein, das wird strahlend sein, da ist, jeder wird zufrieden sein. Aber wisst ihr, das hilft uns auch, unseren jetzigen Körper, wir sollten achtsam, soweit es geht, mit unserem Körper umgehen. Wir sollten ihn nicht verachten, wir sollten nicht unser Äußerstes verachten. Gott hat das nun mal unterschiedlich gemacht. Und warum sollte Gott hier auf der Welt Milliarden von Gesichtern machen, aber im Himmel gibt es ein Einheitshimmelsklongesicht? Was für ein Unsinn, widerspricht auch der Bibel von der Umwandlung. Wir werden echt verwandelt. Und ich sag dir was, all das kommt hundertprozentig auf uns zu. Das ist sicher von der Bibel her. Ganz sicher, ganz sicher. Dann noch Vers 17, wir kommen auch Richtung Ende. Jetzt spricht er von denen, die leben, auf die geht er nochmal ein, diese Entrückung. Danach werden wir, das ist aber in einem Moment ziemlich, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen, die den neuen Leib bekommen, hingerückt werden in Wolken. Ich glaube, das sind so Herrlichkeitswolken, von denen das Alte Testament spricht, die Schekina Gottes, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft, und so werden wir beim Herrn sein alle Zeit. Es kommt zu so einer Begegnung, was immer Luft ist, ob es jetzt den Himmelsbereich meint oder Gottes Sphäre, das ist noch offen. Und der Vers sagt dann, wir werden alle Zeit beim Herrn sein. Und was mir da zum Schluss wichtig ist für unser jetziges Leben, wer zu Jesus gehört, wer jetzt schon bereits an ihn glaubt, ist schon alle Zeit bei ihm. Aber dass da, wenn wir da alle Zeit bei ihm sind, hat es eine ganz andere Qualität. Weil im jetzigen Leben ist er auf jeden Fall alle Zeit bei uns, aber wir sind nicht alle Zeit bei ihm zum Beispiel. Ich nicht. Ich habe immer Phasen, wo ich unverbundener mit Jesus bin. Manchmal hängt es auch mit dem Körper zusammen, mal fühlst du Gott mehr, mal weniger und so weiter. Und hier ist ein tröstliches Wort, und damit schließe ich 1. Korinther 13, sagt der Apostel Paulus. In Vers 12. Er redet von der jetzigen Zeit gegenüber zur Ewigkeit. Jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild, wie in einem trüben Spiegel. Einem aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke, doch einmal werde ich alles klar erkennen, so deutlich wie Gott mich jetzt schon erkennt. Die Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus hier auf der Erde, die Glaubensbeziehung, ist immer oder oft in einer gewissen Getrübtheit, einer gewissen Unklarheit. Ich meine damit nicht Unklarheit, gehöre ich zu ihm, das kann auch ein Christ mal erleben, aber das meine ich nicht. Aber es ist immer eine gewisse Getrübtheit und Unklarheit da. Es gibt natürlich Momente, wo man Gott sehr stark erlebt und alles, aber schau, wie oft hast du schon erlebt, dass du das Gefühl hattest, hier hat Gott jetzt zu mir gesprochen, was für mein Leben dran ist oder eine Entscheidung oder irgendwas anderes. Später warst du unsicher, ist jetzt wirklich Gott gewesen? Diese Unklarheit zum Beispiel wird es im Himmel nicht mehr geben. Wenn Jesus redet, ist es klar, er hat geredet. Hier hast du im Bereich von Reden Gottes manchmal Unklarheit, manchmal getrübte Dinge. Auch in der Verbindung zu Jesus, in der Glaubensverbindung, mal ist sie stärker, mal ist sie weniger stark, mal ist sie klarer, mal ist sie getrübter, und das ist ganz normal. Kann sein, dass du letzten Sonntag sagst, da habe ich mich aber Jesus näher gefühlt. Da war ich auch geistig irgendwie und heute nicht ganz so. Ist nicht schlimm. Das wird jetzt unser Vikar Joel sagen. Sagt immer, ist nicht schlimm. Du bist gerade. Du bist genau richtig gekommen, Joel. Da seht ihr, das ist ja Gottes Timing. Gell? Ist nicht schlimm. Und das muss man sich klar machen. Ich bin nicht im neuen Leib. Ich bin noch nicht bei Jesus. Mein Glaubensleben hier ist mancher Unklarheit und mancher Betrübnis unterworfen. Von daher ist es auch ein Glaubensleben. Und wie ich immer gerne sage, und manchmal muss ich im splitternackten Glauben leben. Da sehe und fühle und sehe sowieso ich gar nichts von Gott. Und mein Gefühl ist, er ist Lichtjahre weit entfernt von mir. Aber dann glaube ich, der Herr sagt, er ist alle Zeit bei mir bis ans Weltende. Und dann glaube ich das. Und darum sind wir auch glücklicher zu schätzen als die Apostel. Denn Jesus hat den Aposteln gesagt, den Jüngern, glückselig, die nicht sehen und doch glauben. Die Apostel haben gesehen. Du bist glückseliger zu preisen als Petrus und Johannes und so weiter. Weil Jesus weiß, es ist manchmal eine ganz schöne Herausforderung für uns, einfach auf sein Wort hin, auf seine Verheißung hin, auch manchmal gegen alle möglichen Empfindungen zu glauben. Aber er schätzt es sehr, wenn wir ihn beim Wort nehmen. Und in Ewigkeit wird das einmal uns von Herzen seinen Zuspruch geben, seine Freude zum Ausdruck bringen, dass wir gesagt haben, Herr, wir haben geglaubt, auch wenn wir nicht gesehen haben. Wir haben geglaubt, auch wenn wir nicht gefühlt haben. Und wir werden dann sehen, was wir geglaubt haben. Amen. Das kommt auf alle, die an Jesus glauben, für ihn angenommen als Herrn Erlöser, auf die kommt es zu. Das dürft ihr wissen. Und das zu glauben, das macht was mit unserem Leben jetzt. Ich möchte, dass wir aufstehen, ich möchte beten mit uns. Und gerade für die unter uns, die hier sind und die vielleicht noch nicht bewusst dieses Ja zu Jesus gesagt haben. Also Ja zu Jesus meint, die Bibel sagt, Jesus hat die Sünden der Welt getragen. Er hat sie ans Kreuz getragen. Er ist für unsere Schuld gestorben. Er hat sie abgegolten am Kreuz. Das, was zwischen mir und Gott steht, er hat es auf sich genommen. Er ist auferstanden. Und da, wo Menschen das glauben, das für sich annehmen, dieses Ja zu Jesus sagen, ich brauche dich, ich vertraue dir, ich nehme dich an, da empfangen sie das ewige Leben. Und ich möchte jeden ermutigen, der noch nicht in diese Verbindung mit Jesus eingetreten ist, es wirklich zu tun. Denn wir haben gehört, was passiert mit denen, die ohne Glaubensverbindung sterben. Und das kann heute passieren. Jeden, kein Leben ist, du weißt nie, was kommt. So, Jesus, danke ich dir jetzt für diese Wahrheit aus deinem Wort. So eine starke Wahrheit, eine Perspektive, eine Hoffnungsperspektive, Herr, die weit über das hinausgeht, was uns das irdische Leben bietet. Und mein Wunsch ist sehr, Jesus, für uns alle, auch für mich, dass wir mit einem frischen Glauben an diese Wahrheiten unser Leben gestalten, unseren Alltag führen und die Verbindung einfach in der Verbindung zu dir bleiben. Vater, in dieser Weise segne ich hier jeden Einzelnen im Namen Jesu Christi.
Du hast Fragen, Wünsche oder Anregungen? Dann schreib uns gerne eine E-Mail unter info@fcg-rv.de oder besuche unsere Homepage auf www.fcg-rv.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!